Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Glocken im Magdeburger Dom für Notre Dame und auch im Hamburger Michel. Solidarität mit Paris und allen Franzosen. Der Brand in der berühmten Kathedrale hat die Menschen in Deutschland berührt. Und mit diesen Bildern herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Das Feuer ist aus und nun wird sichtbar, was die Flammen im Inneren von Notre Dame angerichtet haben. Die wuchtigen Mauern, sie stehen noch, aber ansonsten sind Glanz und Pracht nur noch zu erahnen. Aber eben dieser Glanz und diese Pracht sollen wieder zurückkehren und das möglichst schnell. Das hat der französische Präsident Macron bereits angekündigt und sprach von 5 Jahren für den Wiederaufbau. Und seitdem kommen Spendenzusagen. Viele, viele Millionen Euro sind es schon. Matthias Wert berichtet.
Der Ort der Totenmesse für François Mitterrand. Der Ort, an dem sie um die Toten des islamistischen Terrors getrauert haben. Für viele Franzosen ein Teil ihrer Identität. Wo bis gestern noch der symbolträchtige Hochaltar von Notre-Dame war, ist heute alles zerstört. Nur das Goldene Kreuz steht noch da. Klar ist inzwischen die Substanz der Kathedrale mit den beiden weltberühmten Türmen Widerstand der Brandkatastrophe. Die Feuerwehr rettete viele Reliquien und Kunstwerke vor den Flammen. Seit dem Vormittag begutachten Architekten und Kirchenbaumeister die Schäden. Erste Sicherungsmaßnahmen wurden getroffen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. Es wird vermutet, dass bei Renovierungsarbeiten im hinteren Teil von Notre Dame das Feuer ausgelöst wurde. Die Regierung sichert den raschen Wiederaufbau zu, das versichert auch der Innenminister. Paris geht nicht zu Boden. Frankreich geht nicht zu Boden. Die Glocken erklingen im Herzrhythmus Frankreichs, unserer Republik. Notre Dame, dies ist der Ort aller, der Gläubigen wie der Nichtgläubigen Frankreichs. Gestern gegen 19 Uhr bricht das Feuer aus. Die Feuerwehr ist zwar rasch vor Ort, doch die Flammen fressen sich rasend schnell durch die hölzerne Dachkonstruktion. Der kleinere hintere Turm stürzt ein, auch große Teile des Hauptdachs krachen zusammen. Lange ist nicht klar, ob die Kathedrale noch zu retten ist. Erst am Morgen meldet die Feuerwehr, die Situation sei unter Kontrolle, alle Brände gelöscht. Die Kirche hat Kriege überstanden und Bomben. Dass dieser Brand sie nicht zerstört hat, das sei ein Wunder, sagen hier viele. Eine Spendenaktion für den Wiederaufbau von Notre Dame hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mehrere 100 Millionen Euro seien inzwischen bereits zugesagt.
Das Herz in Flammen, titelte eine französische Zeitung am Tag nach dem Feuer. Und in der Tat sehen viele Franzosen in Notre Dame so etwas wie das Herz ihrer Nation. Ein Bauwerk von großer Symbolkraft. Die Kathedrale ist nach dem Eiffelturm das wohl berühmteste Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. Notre Dame liegt im Zentrum von Paris auf einer Insel in der Seine. Die Kathedrale ist eine der am häufigsten besuchten Sehenswürdigkeiten von Paris.
So sah die Kathedrale vor dem Feuer aus. Der Grundstein für das älteste gotische Gebäude Frankreichs wurde schon 1163 gelegt. Ein Gotteshaus, das Vorbild für viele Kirchen in ganz Europa ist. In Notre Dame wurden Könige beigesetzt und Kaiser gekrönt wie Napoleon. Die Kathedrale musste schon 1840 in Teilen wieder aufgebaut werden, nachdem sie während der Französischen Revolution geplündert und verwüstet wurde. Historische Ereignisse also, die mit dem Weltkulturerbe Notre Dame verbunden sind.
Es ist eine der alten Kirchen, über 850 Jahre ist sie bereits alt. Sie steht am Beginn einer neuen Bauepoche, der Übergang von Romanik zur Gotik.
Das Dach von Notre Dame war eine Holzkonstruktion, auch deshalb konnte sich das Feuer offenbar so schnell ausbreiten. Im Inneren der Kirche befand sich unter anderem diese berühmte Dornenkrone, die Jesus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Wie andere Schätze konnte sie gerettet werden. Der Kölner Dom zum Beispiel hatte ursprünglich auch ein Dach aus Holz. Das wurde bei Renovierungsarbeiten ausgetauscht. Deshalb sei das Risiko eines großen Feuers im Kölner Dom nicht so hoch wie in anderen historischen Gebäuden.
Bei uns ist es so, dass wir eine andere Situation durch die Eisenträger haben, dass im 19. Jahrhundert eben nicht Holz verwendet wurde und wir damit eine andere Situation vorfinden.
Am Mittag läuteten hier in Köln, wie in vielen anderen Städten, auch die Glocken. Der jetzt anstehende Aufbau wird in Frankreich wieder Geschichte schreiben.
Das eigene Leben beenden, bevor es vor Schmerzen unerträglich wird. Das wünschen sich viele schwerkranke Menschen. In einigen Ländern, wie etwa der Schweiz und Belgien, haben unheilbar Kranke die Möglichkeit, ihr Lebensende selbst zu bestimmen. In Deutschland ist das anders. Die Gesetzeslage hier wesentlich komplizierter. Ganz klar verboten ist die aktive Sterbehilfe, wenn dem Sterbewilligen etwa ein tödliches Medikament verabreicht wird. Möglich ist hingegen die passive Sterbehilfe. Bei einem Schwerkranken dürfen auf Wunsch lebensverlängernde Maßnahmen verringert oder eingestellt werden. Außerdem gibt es den assistierten Suizid. Hierbei werden tödliche Medikamente nur überlassen, aber nicht verabreicht. Das ist prinzipiell legal, aber nicht, wenn es geschäftsmäßig, also auf Wiederholung angelegt, geschieht. Viele Ärzte und schwerkranke Patienten halten diese Regelung für nicht grundgesetzkonform und sind deshalb jetzt vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Claudia Kornmeier.
Horst L. ist schwer krebskrank. Sein Lebensende möchte er selbst bestimmen und dafür die Unterstützung eines Sterbehilfevereins in Anspruch nehmen.
Ich lebe gerne jetzt und ich freue mich, dass ich mit ärztlicher Hilfe bis dahin gekommen bin, wie es jetzt ist. Aber es ist natürlich absehbar, aus welcher Ecke mein Ende kommen kann.
Und für diesen Fall wollte er vorsorgen. Dann aber verbot der Gesetzgeber die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Seitdem macht sich strafbar, wer wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, egal ob er dafür Geld nimmt. Dem Verbot war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Dabei ging es auch um die Sorge, der begleitete Suizid könnte für Schwerstkranke zur Normalität werden.
Uns war aufgefallen, dass es zunehmend Sterbehilfevereine und auch Einzelpersonen gibt, die den kranken Älteren Menschen mit Schmerzen den schnellen Tod versprechen und das zum Teil gegen enorme Summen.
Horst L. sieht sich durch das Sterbehilfeverbot in seinen Grundrechten verletzt. Vor dem Bundesverfassungsgericht klagt er deshalb für ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Geklagt haben auch Ärzte. Sie befürchten, bei der Behandlung todkranker Menschen in eine rechtliche Grauzone zu geraten.
Leben und Sterben und der Einfluss, den jeder Einzelne von uns hierauf nehmen darf, das rührt an die Grundfesten ethischer, moralischer und religiöser Überzeugung.
Sein Urteil wird das Bundesverfassungsgericht in einigen Monaten verkünden.
Ein bisschen Hilfe, aber immerhin. Heute sind Hilfsgüter des Roten Kreuzes in Venezuela eingetroffen und sie werden dringend benötigt. Denn die Menschen in Venezuela leiden seit Monaten unter einer sich immer mehr zuspitzenden Versorgungskrise. Kranke Menschen können kaum noch versorgt werden. Tagelange Stromausfälle legen weite Teile des Landes lahm und selbst Trinkwasser wird knapp. Im Februar hatte Präsident Maduro Hilfslieferungen in sein Land noch an der Grenze gestoppt. Jetzt ein Lichtblick. Xenia Böttcher.
Medikamente, medizinische Ausstattung, Stromgeneratoren. Die erste Ladung Hilfslieferungen ist in Venezuela gelandet. Dies sei ein Erfolg und eine große Freude, sagt der venezolanische Präsident des Roten Kreuzes. Wir danken allen staatlichen und privaten Institutionen, dass sie die Einfuhr der Hilfe möglich gemacht haben. Wir bitten alle, ohne Ausnahme, dass sie nicht erlauben, dass dieser große Erfolg politisiert wird. Unser Auftrag ist, Leben zu retten. Die Hilfsmittel im Wert von 25 Millionen Dollar sollen zunächst an Krankenhäuser geliefert werden. Die Verteilung verlaufe strikt nach dem Prinzip der Unabhängigkeit und Neutralität, betont das Rote Kreuz. Vor einer Woche hatte sich die Regierung von Venezuelas Präsident Maduro mit der Führung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes getroffen und beraten, wie die Organisation verstärkt helfen könne. Der Gesundheitsminister begrüßt die Lieferung. Wir haben stets gesagt, dass Venezuela kein Problem damit hat, Lieferungen zu empfangen, wenn sie mit der Regierung vereinbart und genehmigt sind. Die außerdem auch ein wenig kommen, um der internationalen Blockade abzuhelfen. Venezuela leidet seit Jahren unter einer Versorgungskrise, die sich zuletzt noch zugespitzt hat. Durch die Hyperinflation können sich viele Menschen kaum Lebensmittel leisten. Es fehlen Strom, Wasser, Gas, Medikamente und medizinisches Gerät. Der selbsternannte Übergangspräsident Guaido erklärt in der Hauptstadt, die Maduro-Regierung habe die humanitäre Krise stets abgestritten und sie zudem selbst verursacht. Heute ist die humanitäre Hilfe ins Land gekommen, weil die Krise sichtbar gemacht wurde und das venezolanische Volk sie mit Protesten gefordert hat. 24 Tonnen Hilfsmittel, die in Venezuela dringend benötigt werden. Doch sie können die Not nur vorübergehend lindern, wenn das Land nicht bald einen Ausweg aus der Krise findet.
Hierzulande sorgt gerade die Urheberrechtsreform der EU für viel Wirbel. Kritiker befürchten nämlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet. Noch viel gravierender ist aber das, was die Regierung in Russland an Eingriffen in die Freiheit des Internets plant. Denn kritische Beiträge und Diskussionen, online für alle sichtbar, sind für die politischen Machthaber nicht nur unbequem, sondern sie gefährden potenziell auch ihre Macht. Dagegen regt sich nun Widerstand. Demian von Osten berichtet.
Für seine Freiheit ist das heute kein guter Tag, glaubt YouTuber Michael Zwetow. Das Internet ist sein Zuhause. Hier verdient er Geld, hier tauscht er sich politisch aus. Doch jetzt kriegt die Regierung durch neue Gesetze wesentlich mehr Macht über das Netz. Daten sollen über Server in Russland laufen müssen. Ob und wie das praktisch gehen soll, ist noch unklar. Sie brauchen ein Jahr oder mehr, um die Infrastruktur zu bauen. Wenn sie die aber haben, ist es zu spät, um auf die Straße zu gehen. Dann kann man nichts mehr machen. Deshalb hat Michael Zwetow schon vor Wochen Proteste mitorganisiert. Tausende, meist junge Menschen, befürchten Zensur durch die neuen Gesetze. Auch ausländische Plattformen wie YouTube oder Facebook sollen sich daran halten müssen. Der beliebte verschlüsselte Messenger-Dienst Telegram könnte blockiert werden. Durch das Gesetz sollen neue Strukturen entstehen, die jene Daten zentral leiten, die aus Russland rausgehen und die nach Russland hineinkommen. Und so lassen sich diese strenger kontrollieren. Der Trend ist seit Jahren zu spüren. Wer die Seite des US-amerikanischen Karrierenetzwerks LinkedIn aufrufen will, bekommt die Mitteilung blockiert. LinkedIn wollte keine Daten auf russischen Servern speichern. 165.000 Webseiten hat die mächtige Aufsichtsbehörde Roskomnadzor laut Aktivisten derzeit auf dem Index. In Jaroslawl haben sie das zu spüren bekommen. Die Nachrichtenseite 76.ru wurde blockiert, nachdem sie, wie viele andere, über ein Graffiti berichtet hatte. Laut Behörden beleidigt das Graffiti Präsident Putin. Die Gesetze verunsicherten die Journalisten und gerade das sei eine Gefahr, meint die Chefredakteurin. Wegen unserer Erfahrung haben andere Verlage ihre Artikel von alleine von ihren Webseiten genommen. Dann hatten sie ihre Ruhe. Sie sind geflüchtet vor den Problemen. So eine Selbstzensur kann am Ende noch schädlicher sein als Zensur selbst. Im russischen Parlament wollen sie von Zensur nichts wissen. Die neuen Gesetze schützten davor, wenn jemand von außen Russland das Internet abschalten wolle, sagt der Verfasser. Er fürchtet eine Bedrohung etwa aus den USA. Es gibt ein einfaches Ziel. Die Regeln aus dem realen Leben, mit denen die gesamte Gesellschaft einverstanden ist und mit denen wir schon sehr lange leben, auf das Internet zu übertragen. Mit dem Leben von YouTuber Michael Zwetow hat das nichts zu tun. Für ihn ist das Internet ein grenzenloser Raum. Die neuen russischen Internetgesetze eine Bedrohung.
Zwischen Rügen und Bornholm mitten in der Ostsee wird seit heute Energie gewonnen, denn dort befinden sich die Windräder des Offshore-Windparks Arkona, der jetzt offiziell seinen Betrieb aufgenommen hat. Die Ausmaße des Windparks sind schon beeindruckend. 60 Windräder stehen dort im Meer, die Rotoren mit einem Durchmesser von 154 Metern. Sie erzeugen Strom für 400.000 Haushalte. Bei der Einweihung drehte sich ausgerechnet das Windrad der Kanzlerin, aber nicht so, wie es sollte. Nicolas Bernhard berichtet.
Mit kräftigem Pusten und leichtem Schubsen geht Deutschlands derzeit leistungsstärkster Windpark in der Ostsee offiziell ans Netz. Eine Einweihung mit Politprominenz aus Deutschland und Norwegen. Der norwegische Energiekonzern Equinor, vormals Statoil, hat sich zur Hälfte am Projekt Arkona beteiligt.
Für Equinor als Unternehmen, das auf verschiedene Energietypen basiert, ist Offshore-Wind ein Bereich, in dem wir so künftig eine wichtige Rolle spielen wollen.
Durch diese Kabel kann eine ganze Großstadt komplett mit Strom versorgt werden. Großes Thema jedoch bei Norwegern und Deutschen: Wie kommt dieser Strom auch zu den Kunden?
Wenn wir eine neue Art der Energieversorgung in Deutschland aufbauen wollen, dann müssen wir auch eine neue Art des Energietransports aufbauen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass gerade da die besten Standorte für die erneuerbaren Energien sind, wo sie für die Kohle oder das Gas waren.
Arkona liegt rund 35 Kilometer vor der Küste zwischen Rügen und der dänischen Insel Bornholm. Es ist der zweite Windpark dort und weitere sind in Planung. Die Zukunft der Windkraft sieht auch die Landesregierung vor allem auf hoher See.
Der Vorteil bei Offshore ist wirklich, dass wir hier große Energie erzeugen können und nicht so viele Bürger verärgern, wie das teilweise auf dem Land ist. Deswegen sehe ich die Zukunft wirklich sehr stark hier im Offshore-Bereich.
Nach Angaben der Hafengesellschaft in Mukran sind allein durch Arkona rund 150 Arbeitsplätze entstanden, dauerhaft. In einer Vorreiterrolle sieht sich der Energiekonzern E.ON auch beim Umweltschutz, nach deutlicher Kritik von Meeresschützern.
Indem wir immer stärker Umweltschutz in die Bauphase hineingebracht haben. Wir sorgen dafür, dass die Rammgeräusche weniger belastend für die Tiere sind. Wir sorgen dafür, dass so gering wie möglich in die Natur eingegriffen wird. Wir sind sicher, dieses belastet die Natur so wenig wie keine andere erneuerbare Technik.
1,2 Milliarden Euro haben E.ON und Equinor investiert. In 10 bis 15 Jahren hoffen beide Konzerne, mit dem Windpark Gewinn zu machen.
Viele kennen ihr Gesicht noch vom 100-D-Mark-Schein. Clara Schumann. Wer sie aber war, das wissen viele wahrscheinlich nicht so genau. Dabei war Clara Schumann eine der wohl außergewöhnlichsten deutschen Frauen des 19. Jahrhunderts. Sie war eine meisterhafte Pianistin. Das Komponieren von Stücken bezeichnete sie als Frauenzimmerarbeit, weil sie dabei gleichzeitig ihre Kinder aufziehen musste. Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann zeigt nun das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte eine Ausstellung über ihr Leben. Jakob Schaumann.
Clara Schumann. Sie war nicht nur die bedeutendste Pianistin und Komponistin des 19. Jahrhunderts, sondern später auch eine moderne Unternehmerin.
Sie war in einer Männergesellschaft als Frau letztendlich von dem Willen des Vaters und später von dem Willen des Ehemanns abhängig. Das war so im 19. Jahrhundert. Die juristische Situation der Frau war ganz anders als heute. Frauen galten als nicht voll geschäftsfähig. Frauen durften keine öffentlichen Ämter bekleiden.
Umso erstaunlicher ihre außergewöhnliche Karriere. Nach dem frühen Tod ihres Mannes, dem Komponisten Robert Schumann, tourte Clara durch ganz Europa, um so den Unterhalt für ihre Großfamilie zu verdienen.
Sie hat sich nie überlegt, ob sie beispielsweise die Sorgepflicht für ihre Kinder mit einem Mann hätte teilen müssen. Es war für sie ganz selbstverständlich, dass sie für diese Kinder das Beste wollte. Ob man wirklich sagen kann, dass sie das Beste erreicht hat, steht auf einem anderen Blatt. Denn die Kinder haben so ein bisschen auch, Kinder waren so ein bisschen die Leidtragenden dieser großen Karriere.
Fast jeder Deutsche über 30 dürfte übrigens schon mal ein Bildnis der Musikerin in Händen gehalten haben. Denn Clara Schumann war die Frau auf dem 100-Mark-Schein.
Strahlend blau, so präsentiert sich der Himmel morgen in weiten Teilen Deutschlands. Und mit den Temperaturen geht es auch immer weiter aufwärts. Gute Aussichten also für die meisten von uns. Hier die genaue Wettervorhersage.
In der Nordosthälfte ist es heute Nacht klar. Richtung Südwesten gibt's Wolken mit etwas Regen. Am Tag verbreitet sonnig, die Wolken im Südwesten bringen hier und da etwas Regen, lockern aber immer mehr auf. Am Nachmittag gibt's noch ein paar Schauer, über dem Schwarzwald auch einzelne Gewitter. Am Tag an der Ostsee bei Seewind um 10, im Münsterland bis 20 Grad. In der Nacht auf Donnerstag am Niederrhein bis 9, im östlichen und südlichen Bergland knapp über 0 Grad.
Und soweit auch schon wieder das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit Um Himmels Willen und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:30 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.